Wir sprechen über wilde Müllkippen, die sich in Herten häufen, werfen einen Blick ins Innenstadtkonzept und gehen der Frage nach, ob im Hertener Norden ein Brandstifter sein Unwesen treibt.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen zu Hör mal, Herten, dem Podcast der Hertener Allgemein. Heute mit meinen Kollegen Harald Landgraf.
Hallo.
Und Joachim Schmidt.
Hallo.
Ich bin Theresa Christofitsch. Ja, und wir starten mit einem Thema, das viele Menschen in Herten verärgert und auch viel Geld kostet, nämlich wilde Müllkippen. Am Stadtrand hat ein Landwirt jetzt auf dem Roten Weg nämlich einen besonders großen Haufen aus Sperrmüll und Plastik entdeckt und Strafanzeige erstattet. Doch diese illegale Müllablagerung ist kein Einzelfall, denn immer wieder taucht in Herten illegal entsorgter Müll auf, mit Folgen für die Umwelt und am Ende eben auch für alle Gebührenzahler. Was da genau passiert ist und wie groß das Problem wirklich ist, darüber wollen wir jetzt sprechen. Jochen, bleiben wir erstmal bei dem aktuellsten Vorfall. Was genau ist denn da am Roten Weg passiert und wie groß war diese Müllkippe?
Ja, ich habe es mir angeguckt und die war ungefähr 4-5 Meter lang und offensichtlich, also jedenfalls der Form nach, wie die so angehäuft war, hat das ein Laster abgekippt. Ne? Also so im langsamen Fahren gekippt.
Unglaublich.
Ja, also das ist wirklich eine größere Menge als üblich, sonst man findet ja tatsächlich öfter so kleine Sperrmüllanhäufungen hier, da und dort. Die melden Bürger ja auch über diese Mängel-App der Stadt. Mhm. Aber das hier war also irgendwie gewerblich. Also das ist auch nicht eine Renovierung gewesen. Da waren Kotflügel drin, Scheibenwischer, jede Menge irgendein kleinteiliges Zeug. Der Bauer, der da, also dem dieser Weg gehört, hat vermutet, dass eine Autowerkstatt. Wahrscheinlich aber auch eher eine Hinterhofwerkstatt, die das da eben entsorgt hat. Und ich meine, typisch ist dieser Kram, also der Ort auch, weil das liegt direkt nur 50 Meter von der Feldstraße entfernt, also eine Durchgangsstraße, Hauptstraße, ne, eine Landesstraße. Und auf der anderen Seite Polsumer Straße, die auch sehr schön blickgeschützt, leider. Ja. Auf diesen Roten Weg, also an diesem Roten Weg vorbeiführt. Man kann also mit einem Kastenwagen oder so einfach einmal klein abbiegen, paar Meter reinfahren, wenn es dunkel ist, abkippen, weg. So wird das passiert sein.
Ich frage mich nur immer, warum macht man sich die Mühe und fährt extra jetzt zu so einem abgelegenen Weg, wenn man doch dann eh im Auto sitzt, warum fährt man nicht einfach zum Wertstoffhof? Also
das ist eine verdammt gute Frage. Oftmals ist bei diesen Müllhaufen Zeug dabei, was Geld kostet, ne? Also Altöl oder sowas. Hier in diesem Fall wäre das wahrscheinlich sogar durchgegangen als reiner Sperrmüll, weil zumindest waren keine richtigen umweltschädlichen Stoffe drin. Möglicherweise will so jemand einfach nur das Zeug jetzt schnell loswerden für lau.
Und nicht drüber nachdenken.
Ja, keine Öffnungszeiten beachten und sowas. Keine Fragen von städtischen Mitarbeitern. Zum Beispiel würde man ja gefragt in Herten, ob man aus Herten ist.
Okay.
Ne? Also Härtner dürfen da umsonst Sachen abgeben, jedenfalls manche. Nicht manche Härtner, sondern manche Sachen. Aber angenommen, die kommen aus, weiß ich auch nicht, Dorsten, um nur irgendeine Stadt zu nennen. Ne? Dann können sie nicht nach Herten und weiß der Kuckuck, vielleicht hat der Dorstener Betriebshof gerade schlechte Öffnungszeiten. Irgendwie wird man das Zeug jedenfalls so, glaube ich, sehr rücksichtslos und mir komplett egal los, vielfach. Und immer in diesen Randbereichen, wo es besonders wehtut, ne? Also in der Natur. Ja. Wir haben das neulich am Talweg gehabt, direkt bei der Kleingartenanlage da. Das ist eine sehr idyllische Baumallee und wupp, einfach Sperrmüll auf die Straße. Und zwei Wochen später jetzt eben diese Nummer, 3-mal, 4-mal so groß.
Ja, das war jetzt aber ein Privatgelände.
Ja, dieser Weg, das ist so, also für Otto Normalverbraucher gar nicht zu erkennen. Der ist im Grunde eine Abkürzung zwischen Feldstraße und Polsumer Straße, die in so einem spitzen Winkel abbiegen. Und man kann diesen Winkel abkürzen über diesen Roten Weg, wie er genannt wird. Der wird so genannt, weil der ist tatsächlich rot. Der ist mit so Ziegelsteinbruch und Asche befestigt, darum. Und der gehört zum Bauernhof von Herrn Bax. Und Er lässt aber da die Allgemeinheit durch. Da gehen Gassigänger durch, da gehen jede Menge Fahrradfahrer durch, aber auch verbotenerweise Autofahrer. Man darf da nur als Anlieger durch, als Autofahrer.
Okay, und hilft ihm das jetzt bei dem Entsorgungsproblem? Oder?
Nee, das schadet ihm. Okay. Weil auf Privatgrundstück, das ist ganz übel. Wenn zum Beispiel, angenommen, du hättest einen großen Garten, irgendeiner schmeißt jede Menge Sperrmüll in deinen Garten, dann hast du ein Problem. Ne? Das Gleiche ist auch, das gibt es schon mal so solche absurden Fälle, dass ein Auto auf einem Grundstück kaputt geht, verreckt, irgendwie auf deinem Grundstück gegen einen Baum fährt, der Besitzer lässt es liegen, hast du ein Problem. Weil es ist dein Grundstück, wenn man den Besitzer nicht kriegt.
Okay.
Und so hatte der Herr Bax auch schon öfter mal ein Problem, weil an dieser Stelle wird nicht nur mal Müll abgeladen, sondern immer mal wieder, also alle paar Monate. Und im Grunde, der hat auch schon mal, hat er mir erzählt, Post vom Kreis gekriegt. Kreis Recklinghausen als untere Umwelt- und irgendwas Behörde, die sind ja für alles Mögliche. Naturschutz, Tierschutz und sowas. Da hat er einen bösen Brief gekriegt, weil Altreifen auf seinem Grundstück, also sprich auf dem Weg, abgeladen wurden. Mhm. Natürlich nicht von ihm, der schmeißt sich ja nicht die eigenen Reifen auf den eigenen Weg. Aber das hatte jemand anders getan und der Kreis forderte ihn dann gebührenpflichtig auf, jetzt mal für die Entsorgung zu sorgen. Und also ist das halt. Es ist eine schwierige Rechtslage, aber der Herr Bax kennt Gott sei Dank den einen oder anderen und kann mit Leuten dann reden und so hat der zentrale Betriebshof Herten diese Riesenmüllkippe nicht auf seine Kosten, sondern auf Allgemeinkosten entsorgen lassen.
Na, immerhin.
Ja.
Wie hoch sind denn so Kosten dann ungefähr?
Ja, das kostet immer ein paar hundert Euro mindestens. Mhm. Im Jahr gehen bei der Stadt 600 bis 700 Meldungen über Dreckecken oder Müll ein. Das sind nicht alles solche großen Halden wie diese hier, aber öfter mal auch so große Halden. Wie gesagt, in diesem Monat waren es schon zwei größere. Und beziehungsweise im März, wir sind ja gerade im April. Im Jahr, wir hatten die Stadt mal gefragt, vor 3 Jahren waren das 300.000 Euro Entsorgungskosten nur dafür.
Ui.
Und das ist eine Menge. Ja, und aktuell im vergangenen Jahr waren es 260.000 Euro. Also das ist je nachdem, wie viel gerade anfällt, muss man sagen, immerhin 260 bis 300.000 Euro pro Jahr. Und bezahlen tun wir alle das, ne? Also das wird vom zentralen Betriebshof auf die Müllgebühren draufgerechnet und jeder zahlt dann mehr Müllgebühren in Herten. Das macht pro Nase ungefähr 4 bis 5 Euro im Jahr aus, da man das eben durch 60.000 teilen kann.
Ja, ist leider ein Phänomen dieser Zeit, ne?
Ja.
Und letztendlich ist das wahrscheinlich trotzdem immer noch günstiger, als eine Totalüberwachung an solchen Stellen irgendwie zu finanzieren über das ganze Jahr hindurch. Man weiß ja gar nicht, wann passiert, also
oft auch, nachts.
Ja, und ja klar, aber
in diesem Fall
an welcher
auch.
Stelle denn dann genau?
Ja.
Das heißt, man könnte ja gar nicht so weit umfassend alles kontrollieren mit Kameras.
Der zentrale Betriebshof hat selber mal geguckt, wo sind denn häufigere Einsatzstellen und die Analyse war schlecht beleuchtet und gut mit dem Kastenwagen erreichbar. Solche Stellen werden oft dafür genutzt. Also skrupellos und pragmatisch, um es böse zu sagen, skrupellos. Ne? Und gerade solche Stellen, man kann nur dann eben sagen, okay, wir beleuchten den ganzen Stadtrand, ist ja auch Blödsinn. Wir stellen Kameras auf, ja, so viele Kameras wird man sich auch nicht kaufen wollen. Und was es gibt, sind diese sogenannten Mülldetektive. Mhm. Sind mal so vor 2, 3 Jahren in Mode gekommen bei den Kommunen. Das sind Leute, die sind extra dafür da, in solchen Müllhalden nach verwertbaren Spuren zu suchen. Das könnte übrigens auch die Polizei tun, aber da muss es schon ein dickes, fettes Delikt sein. Und in der Regel sagen alle, die sich damit befassen, man kriegt sehr selten einen Verursacher, also rechtskräftig an die Hammelbeine. Weil selbst wenn ich eine Adresse da drin finde, muss ich ja einen Nachweis führen, dass derjenige, der auf der Adresse steht, das da auch hingekippt hat. Das ist mitunter schwierig. Und diese Mülldetektive haben sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Also die kosten die Stadt mehr, als sie reinholen.
Okay. Ja, das ist ein Problem.
Ja, also man kriegt schon den einen oder anderen dadurch. Ne? Recklinghausen hatte auch mal so eine Person angestellt. Aber den einen oder anderen eben nur. Ne? Und oftmals passiert das noch so niederschwellig mit Ansprache. Ne? Also man klingelt dann da an der Tür und so, oh, wir haben hier was gefunden und so und so und übernehmen Sie jetzt mal freiwillig die Kosten. Manche sagen dann, oh, tut mir leid und ja, moralisch unter Druck gesetzt, aber noch ohne Prozess und so, ne? Weil eben der Rechtsnachweis wirklich schwer ist.
Und die bloße Tatsache, dass eine Stadt solche Mülldetektive hätte, wenn man das irgendwie groß werbemäßig veranschlagt, würde das nicht auch schon irgendwie zu einer Reduktion beiführen?
Tja, vielleicht. Ich würde mal prognostizieren, nein. Okay. Weil die Leute, die unsere Medien jetzt zum Beispiel konsumieren, würde ich nicht in erster Linie im Verdacht haben, sondern eher wirklich ziemlich asoziale Elemente. Weil asozial, finde ich, ist das im besten Wortsinn. Ja. Und ich glaube nicht, dass die Konsumenten der Härtner allgemeinen Medieninhalte sind und dafür vielleicht sogar bezahlen wollen. Mhm. Ich glaube das nicht. Also man würde eigentlich die Falschen, die das schlecht finden, dann darüber informieren, dass sowas da ist. Aber die den Müll so irgendwo einfach hinkippen, ich glaube, die erreicht man gar nicht mal.
Die Allgemeinheit hätte dann dadurch ja noch mehr Kosten, ne, wenn die Mülldetektive dann auch noch bezahlt werden müssen.
Ja, sie holen, wie gesagt, meistens nur einen Teil ihrer eigenen Kosten wieder rein. Ist anders als bei Politessen. die können zumindest deutlich mehr reinholen.
Das Thema hatten wir schon oft.
Ja, und noch besser sind die Automaten, die wandelnden, ne, also die Panzerblitzer. Die holen tatsächlich Hunderttausende rein.
Ja, kommen wir nochmal zurück jetzt zum Müllthema und zu dem Landwirt. Der hat jetzt ja Strafanzeige gestellt. Aber wie realistisch ist es, du hast es gerade schon angesprochen, dass man die Täter da meistens gar nicht findet? Also ist dann in
ist
dem
komplett
Fall
unrealistisch, dass man die findet. Er sagte, er hat eine Adresse gefunden in dem ganzen Müllhaufen. Die verweist nach Meschede. Ich hätte jetzt großartig schreiben können, die Spur führt nach Meschede. Aber ich glaube, es gibt noch nicht mal einen, der diese heiße Spur wirklich verfolgt. Die Polizei hat ihm jedenfalls gesagt, boah, sehr wenig Aussicht. Ja, ja. Mit anderen Worten, die Umweltstraftat ist angezeigt und gut ist. Mhm. Und es ist ja aber auch tatsächlich so, angenommen, das war irgend so eine Hinterhofwerkstatt, ne, die eben ihren überflüssigen Krempel loswerden wollte, weil sie abends aufgeräumt haben. Schwupp, weg damit. Und irgendeiner der Kunden dieser Werkstatt kommt aus Meschede. Ja, kann ja sein. Ne? Ja, ja. Was auf jeden Fall unrealistisch ist, ist, dass jemand sich in Meschede in seinen Lieferwagen setzt, den ganzen Scheiß nach Härten karrt und da abkippt. Da hat er ja mehr Benzinkosten als alles. Also mit anderen Worten, man hat eine Adresse und eigentlich gar nichts.
Okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass jetzt in nächster Zeit erstmal keine wilden Müllkippen mehr auftauchen und die Leute rücksichtsvoll den Müll entsorgen und richtig entsorgen beim Wertstoffhof.
Man kann eigentlich nur sagen, wenn man sowas sieht, Alarm schlagen, die Polizei anrufen wirklich. Ja. Noch nicht mal am nächsten Tag das Ordnungsamt, sondern direkt die Polizei, wenn es geht, wenn man noch jemanden sieht. Mhm. Aber die kommen natürlich meistens nachts.
Ja, bevor es gleich mit dem nächsten Thema weitergeht, kommen wir einmal zu unserem Werbeblock. Und zwar gibt es unseren Podcast nicht nur als Audio auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt, sondern auch als Video auf www.hertener-allgemeine.de. Wenn ihr uns beim Sprechen also auch mal sehen wollt, dann klickt da gerne mal rein und auch durch unsere älteren Folgen könnt ihr euch einfach mal durchhören. Außerdem findet ihr natürlich alles, über das wir hier sprechen, auch online auf www.hertener-allgemeine.de sowie in der HA Plus App, die gibt es für iOS und Android. Da könnt ihr dann aktuell auch 6 Monate lang für insgesamt nur 1 Euro alle Inhalte testen. Und zwar nicht nur diesen Podcast hier, sondern auch ganz viele andere Inhalte wie Livestreams, Videos, Bildergalerien und natürlich auch unsere Artikel, die könnt ihr da auch lesen. Das lohnt sich dann auch besonders für die Sportfans unter euch, denn wir streamen regelmäßig auch die Fußballspiele aus dem Kreis live. Die seht ihr auch nirgends sonst. Außerdem läuft nach wie vor unsere Taschengeldjäger-Aktion. Da können sich alle Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren melden, die sich ein bisschen Taschengeld dazu verdienen möchten, indem sie Prospekte und Zeitungen für uns austragen. Unter www.taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, findet ihr dazu alle weiteren Infos. Und auch unser Werbemarkt sucht nach neuen Kolleginnen und Kollegen. Und zwar werden nicht nur weiterhin Telesales-Manager gesucht, sondern aktuell auch ein HR-Payroll-Specialist. Wenn ihr also aktuell auf der Suche nach einem Job seid und mit dem Begriff was anfangen könnt, dann schaut da gerne mal auf www.exploreyourtalents.de/jobs vorbei. Da findet ihr dann auch nicht nur diesen Job, sondern auch alle weiteren Jobs, die wir hier momentan bei uns im Haus haben. Und über das Portal könnt ihr euch dann auch direkt bewerben. Ja, und wer weiß, vielleicht dürfen wir euch dann schon bald als neue Kollegin oder neuen Kollegen bei uns im Haus begrüßen. Ja, und wir wechseln jetzt das Thema und kommen von den abgelegenen Pfaden in Herten zurück in die Innenstadt. Und ja, genauer gesagt wollen wir betrachten, wie sich die Stadt entwickelt hat. Denn ein Konzept aus dem Jahr 2016 zeigt große Umbaupläne, die Idee, eine möglichst ausgewogene soziale Mischung zu schaffen und macht verständlich, warum das Zentrum heute so aussieht, wie es aussieht, Stichwort Hochhäuser. Ja, insgesamt sind seit den 2000er Jahren rund 50 Millionen Euro in die Innenstadt geflossen, vor allem in den nördlichen Bereich rund um den Otto-Wels-Platz. Gleichzeitig gelten andere Bereiche, aber vor allem eben im Süden, bis heute als Problemzonen mit Leerständen und sozialen Herausforderungen. Und spannend ist das Ganze eben auch deshalb, weil bald ein neues integriertes Handlungskonzept kommen soll. Starten wir aber mal mit einem Blick ins Innenstadtkonzept, das vor 10 Jahren entworfen wurde und auf einen Neustart abzielte. Welche Ziele hat sich die Stadt damals denn konkret gesetzt?
Ja, also ich habe dieses Innenstadtkonzept auf der Seite der Stadt Herten entdeckt und festgestellt, dass es sehr ausführlich war. Also es gab 163 Seiten Text und viele Fakten, Tabellen, Daten, Zahlen. Ja, ich habe das durchgewälzt und bin quasi darauf gestoßen, dass es schon in den 60er Jahren Anfänge gab, die Stadt zu erneuern, und die wurden darin auch genau beschrieben. Also es gab einen Prozess der Modernisierung, man wollte quasi eine Flächensanierung durchführen. Das bedeutete in Herthener Innenstadt vor allem, dass die ganzen alten Bauernhäuser abgerissen wurden, die Flächen wurden neu vermarktet. Die Herthener Innenstadt an der Hermannstraße entstand quasi neu ab Mitte der 60er Jahre. Man wollte eine Fußgängerzone schaffen, um so dann letztendlich auch ein Argument dafür zu haben, dass die Stadt quasi die alleinige kommunale Berechtigung hat, weiter existieren zu können und nicht in irgendeinem irgendeiner anderen Stadt in der kommunalen Selbstverwaltung angeschlossen zu werden. Mhm. Also die wollte die kommunale Selbstverwaltung behalten. Gleichzeitig wurde durch den Modernisierungsprozess dann auch angestoßen, dass man Neubauten in die Innenstadt holte, die dann teilweise aber zu groß gerieten, nämlich die Hochhäuser. Mhm. Die sollten auf der einen Seite Leute anlocken, die ja Geld in die Stadt bringen, das heißt
Hochhäuser sollten Leute anlocken, die Geld in die Stadt bringen?
Sollten ja gleichzeitig Leute angelockt werden, die da Eigentumswohnungen also Flats in den Hochhäusern ankaufen und gleichzeitig auch Hochhäuser, die quasi sozial erschwingliche Mieten boten. Und da galt es, eine sozial ausgewogene Mischung, die du gerade auch schon angesprochen hast, zu erzielen.
Das klingt aus heutiger Sicht komisch.
Das war so beschrieben worden in dem Konzept und ich fand es bemerkenswert, deswegen habe ich mich des Themas mal angenommen und das mal so aufgeschrieben.
Aber ich meine, allein der Gedanke, ich hole mir, sagen wir mal, Leute mit Geld, indem ich Hochhäuser baue?
Ja, es sind ja in den 70er Jahren sind ja 3 Hochhäuser an der Konrad-Adenauer-Straße entstanden, die, glaube ich, auch relativ gut laufen. Also da sind viele Eigentumswohnungen drin. Ein Wohnungsblock wird von den Johannitern bewirtschaftet, die da wohnen mit Pflege anbieten, für Senioren hauptsächlich. Und von einem anderen Hochhaus weiß ich auf jeden Fall, dass da ungefähr Hälfte Eigentum und vermietete Wohnungen drin sind.
Ach, na immerhin.
So, und dann gibt es natürlich diese Wohnhäuser, die öfter schon mal in den Medien waren, die Ecke da, Schürmannswiese. Mhm.
Und bei den Herthener Höfen direkt.
Und am Bramhügel, genau. Das sind auch Hochhäuser, die Anfang der 70er Jahre entstanden sind, Mitte der 70er vielleicht auch teilweise. Bramhügel war etwas später, glaube ich. Und da sind überwiegend Wohnungen entstanden, die sozial gefördert werden, also mit geringen Mieten. Und im Laufe der Zeit hat man dann festgestellt, dass das natürlich ein Problem darstellte, weil sich auch hauptsächlich dann Leute mit geringen Einkommen dort ansiedelten und später dann aufgrund der zunehmenden Flüchtlingskrisen, muss man ja sagen, auch Leute mit viel, also viele Leute mit Migrationshintergrund. Ergebnis war, dass man letztendlich in der Innenstadt eine Ansammlung von Menschen hatte, die wenig Kaufkraft quasi in der Stadt behielten. Und für so eine Innenstadt wäre es ja gut gewesen, wenn man gleichzeitig auch zugesehen hätte, dass man gleichzeitig Leute mit Kaufkraft in der Stadt hätte. Und diese ausgewogene soziale Mischung hat also nicht hingehauen, man hat das Ziel nicht erreicht, obwohl man entsprechend gebaut hatte. Du hast schon recht, Jochen, aus heutiger Sicht würde man sagen, das ist ein schlechtes Konzept gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt gab es auch noch eine andere Entwicklung. Man hat gedacht, irgendwie dem Bergbau geht es in der Stadt gut. Es gibt viele Familien, die hier noch weiter nach Herten ziehen. Und man hoffte quasi eine Einwohnerzahl von 73.000 zu erreichen und festigen zu können. Auch das hat ja letztendlich aus heutiger Sicht gar nicht hingehauen.
Nee, wir sind bei 61 und sinkend.
Inzwischen sogar... Ja. Nimmt das sehr stark ab, das ist klar, ja.
Gab es denn trotzdem Ziele, die umgesetzt werden konnten und funktioniert haben?
Ja, in so einer Stadt ist es ja üblich, dass immer wieder neue Konzepte aufgelegt worden sind und die wurden dann halt auch in diesem Innenstadtkonzept von 2016 nochmal beschrieben. Da gab es dann in den 90er Jahren nochmal ein Einzelhandelskonzept, dann gab es noch den Masterplan 2000 und aus allen Plänen geht im Prinzip hervor, dass letztendlich nur die nördliche Innenstadt gefördert wurde. Fördermittel, die quasi in den südlichen Zipfel, wir sprechen da von dem beginnenden Teil der Ewaldstraße, der Fußgängerzone ist, und dem Place de Reims.
Da die Ecke bei Calamini, ne?
Genau. Mhm. Da flossen halt die wenigsten Mittel hin und die Ecke bei Calamini, das ist ja auch gerade quasi der Grundstein, wo die Hochhäuser am Bramhügel beginnen. Mhm. Ne? Die ragen da ja hervor und wer quasi in diesen Hochhäusern am Bramhügel wohnt, der hat auch Blick direkt auf die Innenstadt, auf den Marktplatz. Und diese Zone wurde halt wenig gefördert, weshalb man ja Fördermittel beantragt hatte in dem Neustart-Innenstadt-Konzept, was man 2016 dann aufgelegt hatte. Heute ist es so, dass die komplette südlichen Bereiche der Innenstadt ja renoviert worden sind, saniert worden sind. Man hat sogar ein Wasserrohr als Regenwasserspeicher unter die Straße gelegt und alles ist piekfein gepflastert und recht schön gemacht. Man muss das wirklich sagen, ist hübsch geworden, oder?
Ja, finde ich auch. Ja. Leider sind nur die Läden irgendwie weg.
Genau.
Also entweder Leerstände oder da sind nur noch, weiß nicht, Parteien, irgendwelche Büros und aber jedenfalls keine Geschäfte mehr.
Alles ist hübsch geworden und nach wie vor bleibt aber das Problem bestehen, dass man da unten keinen Einzelhandel mehr hineinbekommt. Mhm. Es gibt einen Gemüse- und Obsthändler, der da geblieben ist. Der hat sich wacker gehalten über die ganzen Jahre. Und Obst, da habe ich auch in den Konzepten festgestellt, das war schon seit Anfang der 90er Jahre abgeschrieben. Man hatte damals schon kein großes Vertrauen mehr in diesen südlichen Zipfel der Innenstadt und hat deswegen auch gerade nur den nördlichen Bereich der Innenstadt gefördert. Sprich Hermannstraße, sprich Neubau der Rathausgalerien, Neugestaltung des Otto-Wels-Platzes.
Bis hin zu den Hertener Höfen, ne? Alles die andere Ecke.
Genau. Dass die Hertener Höfe dann ausgerechnet sich auch im nördlichen Bereich ansiedelten, war also überhaupt kein Zufall. Mhm. Also im südlichen Bereich hätte man auch Konzepte versuchen können hinzubekommen, wenn man Läden mit Magnetwirkung da installiert hätte, hätte das vielleicht auch funktionieren können, aber man hatte da kein Vertrauen rein gesteckt und die Konzepte sprachen auch alle eine andere Sprache. Mhm. Also kann man zusammenfassend sagen, der südliche Bereich ist vernachlässigt worden, von den Konzepten wurde das immer wieder bestätigt bis heute und wir haben heute immer noch das gleiche Ergebnis. An der Wohnstruktur hat sich nichts geändert. Die Mieter suchen sich nach wie vor natürlich den Wohnraum, den sie gut bezahlen können. Und an dem Einzelhandel, der da betrieben wird, hat sich auch relativ wenig geändert. Mittlerweile setzt man da eher auf Büros, Bildung, Dienstleistungen, ja, die man in den unteren Bereich der Fußgängerzone hineinziehen möchte, statt auf Einzelhandelskonzepte. Die sind da schier chancenlos. Es kam letztens mal jemand, der Herten länger nicht besucht hatte, in die Redaktion und sagte, Mensch, da ist ja echt tote Hose, als er so durch die Stadt gegangen ist. Ne? Ja, man geht da durch diese schön gemachte Gasse mit der recht frischen Grünbepflanzung, die jetzt im Frühling wieder anfängt, irgendwie aus dem Boden hochzukommen. Das ist ja also auch ein Regenwasserkonzept, was da quasi installiert worden ist und denkt sich, ja, alles, wie gesagt, hübsch gemacht, aber irgendwie ist hier nichts los. Ne? Keine Läden, die im Prinzip den Anreiz bieten, dass man da ein bisschen shoppen könnte oder gegebenenfalls eventuell mal in die Schaufenster schauen. Ja. Das ist eher Calamini, du hast es gerade angesprochen, da sind Cafés in dem Bereich. Die bieten vielleicht Anlass, in den Südzipfel der Innenstadt zu gehen. Und ein Friseur, ja, was fällt mir dazu noch ein?
Ja, man muss schon ein konkretes Ziel haben, um dahin zu gehen. Man geht da nicht sozusagen bummeln oder so, das macht keinen Sinn.
Ja.
Ich gucke mir ja auch dann die Schaufenster der Grünen an und so, das ist ja nichts zum Gucken, nichts zum Shoppen, nichts zum Bummeln.
Die Waldritter sind da breit angelegt.
Ja,
die
haben viele. Aber will man auch nicht in die Schaufenster gucken, ne?
Nee, also Jugendprojekte sind da und einen Kindergarten haben die, glaube ich, auch noch.
Ja.
Ja, das sind aber alles Angebote, die man sich im Prinzip auch an einer Straße vorstellen könnte, die befahren ist, also die mit Autos befahren ist. Also das ist jetzt nicht originär das, was man sich quasi in einer Fußgängerzone vorstellt.
Aus heutiger Sicht ist es ja eine Katastrophe, dass man alte, wahrscheinlich zum Teil Fachwerkhäuser abgerissen hat, die heute ein Magnet wären. Ne? Da drin ein Café eröffnen würde brummen, so wie in Westerholt, altes Dorf. Stattdessen hat man Beton dahingesetzt, sich Leute ohne Kaufkraft in die Stadt geholt. Irgendwie alles ein bisschen schief gegangen, ne? Aus heutiger Sicht jedenfalls. Damals wahrscheinlich gut gemeint, aber nicht gut gemacht.
Ja, du weißt ja, dass immer die Sachen realisiert werden, für die es halt irgendwie Gelder gibt. Ne? Und wenn das damals total in war, diese Hochhäuser günstig zu bauen, weil wer in die Höhe bauen kann, der hat wenig Fläche zu verbauen und kann trotzdem die Mieteinnahmen vielleicht multiplizieren. Das war vielleicht damals ein Konzept. Aber nach 50 Jahren liegt so ein Bau dann ziemlich brach und dann gibt es einen Sanierungsstau. Ne? Und auch die Gründerzeithäuser, die es in der Innenstadt gegeben hat, die haben auch einen Sanierungsstau. Das steht auch in diesen Konzepten von vor 10 Jahren drin. Das heißt, die Eigentümer kamen quasi mit den Renovierungsarbeiten gar nicht nach, weshalb sie auch da keine großartigen Mieten erzielen können und deswegen dann auch wieder Leute mit wenig Kaufkraft in die Stadt locken.
Da beißt sich die Katze in den Schwanz, ne?
Ja.
Also du kannst geringe Mieten erzielen nur und hast natürlich dann auch weniger Geld als Hausbesitzer, um da eben richtig was reinzustecken. Ja. Und wofür richtig was reinstecken, wenn eben nichts zurückkommt, könnte man sich dann fragen.
Ja, und man müsste sich halt fragen, welche anderen Anreize könnte man überhaupt bieten als Stadt, dass man diese Situation da vor Ort ändert. Ne?
Offensichtlich ist da über Jahrzehnte keinem viel eingefallen. Ne?
Die Herden der Höfe sind den Leuten eingefallen.
Ja.
Jetzt soll ja demnächst ein neues Handlungskonzept vorgelegt werden. Wie wahrscheinlich ist es da, dass dann da auch an den Süden gedacht wird?
Da ich dieses integrierte Handlungskonzept von 2016 gelesen habe und da viel über alte Konzepte geschrieben worden ist, vermute ich mal, dass ganz viel von dem neuen Konzept aus dem alten übernommen und da hineinkopiert wird.
Aber es geht ja konkret um drei Plätze, die neu gestaltet werden sollen, also auch wirklich verändert werden sollen. Also Otto Wels, Antonius und den Marktplatz.
Genau.
Und beim Glashaus soll auch was gemacht werden. Ich weiß nur nicht genau was. Darum geht es in dem Konzept. Also da ist schon was Konkretes da drin. Mhm. Also ist übrigens nichts davon so richtig im Süden, ne?
Nee.
Der Marktplatz gerade eben, aber ja.
Ja, man müsste den Marktplatz schön zum Place de Race anschließen, dann hätte der Place de Race da auch was von, das ist klar. Aber so ein Handlungskonzept ist auch über mehrere Jahre angelegt. Also das letzte galt jetzt für 10 Jahre, kann man so sagen. Da gab es auch schon eine Glashaussanierung, die auch in dem Innenstadtkonzept mit drin war. Ging da auch um energetische Maßnahmen, die aber sehr früh nach 2016 irgendwann schon realisiert worden sind. Und von daher kann man davon ausgehen, dass da viel drinstehen wird. Und wir sind da auch sehr neugierig, was da alles reingepackt wird.
Soll übrigens im Sommer dem Rat vorgelegt werden und im September schon in Münster bewilligt von der Bezirksregierung. Mhm. Hoffentlich bewilligt. Heißt, da kommen einige Millionen Euro.
Man kann aber davon ausgehen, dass es letztendlich an der Problemlage oder sozialen Situation,
wenig ändert, ne?
In der Bevölkerung gibt, wenig ändert.
Mhm. Ja.
Das heißt, solche Konzepte werden ja aufgelegt, damit Fördermittel fließen für die überwiegend baulichen Veränderungen. Mhm. Und man erhofft sich von den baulichen Verschönerungen, dass dann quasi eine Wirkung entfaltet, die sich quasi auch auf die Bewohnerschaft auswirkt. Ne? Mhm.
Aber die Bewohnerschaft hat dadurch nicht mehr Kaufkraft in der Tasche.
Eben. Das ist auch wieder ein Problem der Zeit dann.
Ja, ja, es bleibt spannend, bleibt abzuwarten. Wir bleiben da auf jeden Fall dran.
Ich finde es ganz interessant, mal wirklich über Jahrzehnte zu gucken. Ne? Das macht man ja auch nicht jeden Tag. Deswegen danke für die Recherche.
Ja, immer wieder gerne.
Ja, zum Schluss schauen wir noch auf einen Vorfall, der für Aufmerksamkeit gesorgt hat und Fragen aufwirft. Denn in Herten ist am frühen Montagmorgen erneut ein E-Auto der Post in Brand geraten. Und zwar schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage und wieder am gleichen Standort. Diesmal konnte das Feuer dann zwar schnell gelöscht werden, allerdings ist trotzdem ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Auffällig ist dabei vor allem die Häufung solcher Brände. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob es sich dabei nur um einen unglücklichen Zufall handelt oder ob eventuell ein Brandstifter am Werk ist. Ja, bei dem Brand am frühen Montagmorgen hat die Polizei bereits Brandstiftung bestätigt. Weiß man inzwischen auch schon Näheres zur Brandursache letzte Woche Freitag?
Ganz kurze Antwort, nein, weiß man noch nicht. Der Tag ist aber auch noch jung. Wir nehmen das hier gerade an einem Mittwochvormittag auf für die Hörer. Jetzt also am Mittwochvormittag ist noch nichts klar. Ich hoffe, dass ich im Laufe des Tages neuere Informationen dazu bekomme. Und man kann aber, also nach allem, was ich so gehört habe, also der Brand, bei dem jetzt die Brandstiftung nachgewiesen worden ist durch die Polizei, der hat ja auf dem gleichen Platz, vor der gleichen Halle, quasi 4 Meter weiter von dem anderen Brand von vor 3 Tagen.
Das wäre ein unglaublicher Zufall, wenn da ein paar Tage später wieder was brennt, zufällig.
Ja, es wäre auch ein Zufall, wenn das eine jetzt eine Brandstiftung ist und rein zufällig vor 3 Tagen dann ein technischer Defekt die Ursache war. Also das glaube ich, Laien nicht, aber trotzdem Brandsachverständige müssen da drauf gucken.
Ja, klar. Ja.
Und,
hat da einer was gegen die Post?
Das könnte sein.
Ja, ne?
Das können wir hier im Podcast mal locker flockig irgendwie so vermuten, aber es geht natürlich über Spekulation nicht hinaus.
Ja.
Immer wenn Brandstiftungen durchgeführt werden, geht man immer davon aus, dass irgendwie ein bestimmtes Motiv dahinter steckt. Und in den seltensten Fällen kriegt man es wirklich raus. Ne? Wir haben ja einige Fälle in den letzten Jahren gehabt. Letzten Sommer gab es mal einen einzelnen Fall, ich vermute mal, dass es ein Einzelfall war. Da hat es in einem Hinterhof hier in der Herdner Innenstadt gebrannt. Also da war auch ein Lieferwagen angezündet worden, der in dem Hinterhof geparkt hatte, wo er üblicherweise immer steht. Und der stand auch an einer Hauswand und die Hauswand ist auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Also da wurde keine Rücksicht drauf genommen. Und da hat nach ein paar Tagen später die Polizei auch sehr schnell festgestellt, es war Brandstiftung. Mhm. Ob man jetzt sagen kann, dass da einer durch die Stadt läuft, der liebend gerne alle paar Monate mal einen Lieferwagen ansteckt, das ist, glaube ich, zu weit hergeholt. Aber es gibt ja bei den Brandstiftern immer eine Motivation, von der man gar nicht weiß, warum die überhaupt entsteht. Und es gibt immer mal wieder so Situationen, wo die Leute natürlich so ein gewisses Ärgerpotenzial haben, von dem man stark dabei ausgehen kann, wenn sie zum Beispiel einen Panzerblitzer anzünden. Tja. Davon hat man ja auch zahlreiche. Ja,
da wollte ich gerade sagen, 3-4 Brandanschläge waren das in 2 Jahren, ne?
Ja, da haben wir ab 2024 viel darüber berichtet. Ja. Auf einige wurden nur Farbattacken ausgeübt. Aber
manche mit heftigen Feuerwerkskörpern, also vorher hochgebockt. Ja. Und
von Explosionen war die Rede.
Mit allem Möglichen, auch mit irgendwie irgendeinem komischen Schaum da reingesprüht. Also wirklich.
Das ist richtig aufwendig dann auch.
Ja, also Sabotage, die war sehr massiv und fantasievoll. Ja, aber eben auch mit Brandstiftern. Ja. Ne? Waren 3-4 Fälle, Molotow-Cocktail drauf, alles Mögliche. Ja, und da ist die Motivation jetzt naheliegend.
Eindeutig,
ne?
Oder?
Also, aber auch da, wir spekulieren ja nur, es wurde leider keiner überführt. Ne? Wir haben ja bei diesen, insgesamt waren es vielleicht 8-9 Fälle, ne? In den letzten 2-3 Jahren, wenn man die Farbattacken mitzählt.
Ja.
Null Leute gefasst. Ich denke dann immer, eigentlich müsste man doch nur die letzten Fotos sich angucken. Aber naja.
Das ist ähnlich wie bei den Müllbergen. Ne?
Ja.
Am Ende ist relativ wenig auswertbar.
Ja.
DNA verbrannt. Keine Spuren. Keiner wurde gesehen. Also auch diese Postautos, die wurden ja nachts angezündet. Wenn sie jetzt alle angezündet worden sind, in dem einen Fall sind wir uns sicher, das war 2.38 Uhr, wo die Feuerwehr gerufen worden ist. Es war nachts, es war Brandstiftung, es wurde angezündet. Die anderen Brände der Postautos, Postzustellfahrzeuge genannt, die fanden wohl auch so kurz nach Mitternacht statt.
Mhm. Tja, wir sollten vielleicht unsere Arbeitszeiten auf nachts legen.
Nee, lass mal.
Nachts durch Herten fahren und mal gucken, ob wir was sehen.
Also kriminelle Energie und eventuell aus Ärger irgendetwas zu machen oder aus Bequemlichkeit, da haben wir ja heute einige Themen.
Ja,
ja, auf jeden Fall. Wissen wir, wie die Post jetzt mit der Situation umgeht? Also gibt es da bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, die sie jetzt ergreifen?
Ich habe eine Anfrage an die Pressestelle der Deutschen Post gestellt, ansässig in Düsseldorf. Man ist sich ja nicht zu schade. Aber sie verweisen auf die Ermittlungstätigkeiten der Polizei und geben keinerlei weiteren Informationen. Das ist meistens so. Man will da jetzt irgendwie ja auch nichts Falsches sagen. Und ja, müssen wir jetzt mal abwarten, wie es weitergeht.
Ja. Okay.
Wir hoffen nicht, dass ein Brandstifter unterwegs ist, der eventuell andere andere Taten noch im Sinn hatte.
Ja, und auch eine richtige massive Schädigung der Post ist auch nicht in jedermanns Interesse. Ne? Ich meine, man möchte ja, dass Briefe ankommen. Wenn die irgendwann, weiß ich auch nicht, noch mehr Autos weg, irgendwann ihr Gebäude beschädigt, dann werden die auch mit Verzögerungen reagieren müssen, die Post.
Ja, das ist richtig, aber es ist ja auch noch gar nicht klar, ob das wirklich mit dem Post mit der Verteilung von Post überhaupt im Zusammenhang zu bringen ist.
Weil ja, ich meine nur, die Post ist ja Leidtragender.
Ja.
Und wenn der immer mehr Autos ausfallen, wird das ja irgendwie Auswirkungen haben.
Das ist richtig. Und bei dem einen Fahrzeug sprach man ja so von 50.000 Euro Schaden, hat es das gerade schon gesagt am Anfang, glaube ich. Das ist natürlich heftig, das ist auch nicht so einfach zu ersetzen. Ne? Wenn es E-Autos sind, sind die ein bisschen teurer. Ich wollte aber nur noch mal ergänzen, ich habe mir das vor Ort angeguckt, die sind von der Straße aus zu sehen. Also das ist da relativ nah im Norden an so einer Hauptverkehrsanbindung. Und wenn man da denkt, irgendwie man braucht eine Gelegenheit, dann sieht man die auch von der Straße aus. Die sind ja jetzt nicht im versteckten Hinterhof, mhm, wo man noch irgendwie sich einen Weg dahin bahnen muss. Mhm. Also es könnte eventuell auch der leichte Weg, der leichte Zugang sein, der den Brandstifter da eventuell motiviert haben könnte. Muss also nicht unbedingt eine, ja, Verärgerung über das Unternehmen sein.
Ja, ja. Wie steigen wir positiv aus?
Mit den Osterfeuern.
Ah, genau. schon wieder, da gibt es Brandstifter.
Ja.
Zwei Stück.
Aber diesmal gewollt. Mhm. Genau, denn ja, nach all den Themen, die diese Woche jetzt in Herten wichtig waren, schauen wir einmal auf das, was am Wochenende ansteht. Und da ist Ostern und zu Ostern gehören natürlich auch die gerade schon angesprochenen Osterfeuer. Und da wird eben auch in Herten wieder an mehreren Stellen gezündet. Die klassischen großen Osterfeuer mit hunderten Besuchern, Essen und Getränken, die finden am Ostersonntag ab 18 Uhr sowohl auf dem Hof Godde an der Marpenstraße als auch auf dem Hof Südfeld an der Backumer Straße statt. Und der Eintritt ist da bei beiden Veranstaltungen kostenlos. Wer es dagegen lieber etwas ruhiger und besinnlicher mag, für den ist vielleicht das Osterfeuer an der Kirche von St. Josef an der Kirchstraße etwas. Da startet nämlich bereits am Ostersamstag gegen 18 Uhr mit einem Familiengottesdienst und anschließend wird dann gegen 19 Uhr das Feuer auf dem Kirchplatz entzündet, also eher klein, familiär und mit stärkerem Bezug dann auch zum Ursprung des Brauchs. Also, egal ob großes Event oder ruhiger Abend, in Herten gibt es am Osterwochenende für jeden ein passendes Angebot und das Wetter soll ja auch mitspielen. Zwar müssen wir wohl auf die Sonne verzichten, aber es soll immerhin trocken bleiben und das ist ja die Hauptsache.
Und warm.
Ja, wobei knapp über 10 Grad.
Naja.
Also da tut das wärmende Feuer dann schon noch ganz gut, glaube ich.
Ja.
Aber ist dann ja auch ganz schön. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Das war Hör mal Herten für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gern und empfehlt ihn weiter. Besucht uns auch gern auf Instagram und Facebook. Und wenn ihr Hinweise, Themenvorschläge oder Feedback habt, dann könnt ihr uns auch jederzeit eine Mail schreiben an haredaktion@medienhaus-bauer.de. Da freuen wir uns dann auf jeden Fall drüber, von euch zu lesen. Ansonsten danke Joachim.
Gerne.
Danke Harald.
Ja, bitte sehr und ich danke auch.
Und danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Wir wünschen euch ein erholsames, langes Wochenende, schöne Ostertage und eine erfolgreiche Eiersuche. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao. Ciao.